Herzlich willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Breko-Podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Echt Digital Vernetzt. Wir sind Alicia Stengel
und Lisia Mix.
Und wir freuen uns, dass Sie heute wieder bei unserem Podcast dabei sind.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserer heutigen Folge geht es um ein Thema, das Alicia und mich selbst ganz direkt betrifft und das uns auch wirklich sehr am Herzen liegt, weshalb wir uns wahnsinnig freuen, heute darüber sprechen zu können. Und zwar sprechen wir heute darüber, wie Nachwuchskräfte in der Telekommunikationsbranche ihren Platz finden können und wie die Branche im Allgemeinen auch attraktiver werden kann für junge Nachwuchskräfte. Der Fachkräftemangel ist aktuell insbesondere im Bereich des Glasfaserausbaus eines der zentralen Themen und es fehlt der Branche insbesondere an jungen Fachkräften. Gleichzeitig konkurriert die Glasfaserbranche auch mit anderen Branchen um die sogenannten Young Professionals und muss einiges dafür tun, um mit den konkurrierenden Branchen mithalten zu können. Deshalb wollen wir heute mit zwei jungen Akteuren aus der Branche darüber sprechen, was es denn eigentlich braucht, um für Nachwuchskräfte ein attraktives Branchen- und Arbeitsumfeld zu schaffen und sie auch nachhaltig zu integrieren und auch zu halten. Unsere beiden Gäste sind außerdem Repräsentanten des neuen Netzwerks NextGen, über das wir uns heute auch austauschen wollen. NextGen soll jungen Menschen dabei helfen, in der TK-Branche anzukommen und die Zukunft der Branche aktiv mitgestalten zu können. Deshalb haben wir als Breko-Verband gemeinsam mit den Carrier-Werken Anfang des Jahres mit NextGen das neue Netzwerk für alle jungen Menschen in der TK-Branche gegründet, die Lust dazu haben, sich stärker zu vernetzen und gemeinsam Ideen für Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der Branche zu erarbeiten. Ganz besonders wichtige Schwerpunkte für das Netzwerk sind Vielfalt, Innovation und gegenseitige Förderung. Um all das zum Leben zu erwecken, benötigt es natürlich verschiedene Plattformen und Formate. Und den Auftakt des Ganzen haben wir auf den Fiber Days gemacht im Februar. Und dort gab es eine Paneldiskussion mit jungen Stimmen aus dem Netzwerk zu dem Thema, wie kann die TK-Branche ihre Attraktivität für junge Fachkräfte erhöhen. Anschließend gab es dann noch ein Speed-Networking und ein Get-Together, wo ganz viele erste Kontakte geknüpft werden konnten.
Ja, und von diesem Auftakt auf den Fiber Days können unsere Gäste heute nochmal aus allererster Hand berichten, denn sie waren Teil des ersten NextGen-Panels und insgesamt von Beginn an bei NextGen involviert. Und zwar haben wir heute zum einen Jacqueline Thum bei uns zu Gast. Sie ist 27 Jahre alt und seit 4 Jahren in der Glasfaserbranche unterwegs. Sie ist Teamleiterin Marketing bei den Carrier-Werken und unterstützt mit dem restlichen Team der Carrier-Werke viele Kunden aus dem Bereich von Stadtwerken und Kommunen beim Start und der Etablierung als Carrier oder Internet-Service-Provider. Und sie hat als Mitinitiatorin die Idee von NextGen von Beginn an mitentwickelt und es ist ihr ein echtes Herzensanliegen, unterrepräsentierte Gruppen in der TK-Branche zu stärken. Und dann haben wir als zweiten Gast Manuel Kaster hier. Er ist 34 Jahre alt und nach seinen beruflichen Anfängen im Stadtwerke- und Energieumfeld verbrachte er fast 6 Jahre im Großkundenvertrieb bei den Stadtwerken Düsseldorf und hat dort im Laufe der Zeit zunehmend Verantwortung für Themen auch aus angrenzenden Bereichen übernommen, unter anderem der Telekommunikation. Seine Begeisterung für Telekommunikation und Glasfaser führte ihn letztes Jahr dann zu seiner aktuellen Position als Senior Manager Sales und Account Management beim Glasfasernetzbetreiber Metrofiber. Dort begleitet er jetzt die Ausbauprojekte in Düsseldorf, Essen und Mülheim. Ja, und ganz wichtig noch zu betonen, Manuel und das Team der Metrofiber waren eine der allerersten, die NextGen unterstützt und mitgefördert haben. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen an euch beide. Wirklich sehr schön, dass ihr bei uns zu Gast seid.
Vielen lieben Dank, ich freue mich dabei zu sein.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Ja, und auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Bevor wir in unsere Fragen und das Hauptinterview einsteigen, wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aber auch noch einmal die Möglichkeit dazu geben, euch als Gäste noch ein kleines bisschen besser kennenzulernen. Und das bedeutet, dass unsere Highspeak-Fragerunde auf euch wartet. Dahinter verbergen sich eine Reihe an Entweder-Oder-Fragen, die ihr bitte ganz schnell beantwortet, indem ihr euch für eine der beiden Optionen, die wir nennen, entscheidet. Seid ihr bereit dafür?
Bereit.
Bereit.
Perfekt, dann starten wir direkt und Jackie, du würdest mit deiner Antwort jeweils beginnen und dann folgt immer Manuel. Also Frage Nummer 1, Frühling oder Sommer?
Sommer.
Ich bin auch Team Sommer.
Okay, beide Team Sommer, super. Dann, was macht ihr denn in eurem Sommerurlaub? Städtetrip oder Strandurlaub?
Ganz entspannt Strandurlaub.
Ich tendiere eher zum Städtetrip.
Okay. Und wie sieht so ein Urlaubstag dann aus? Ist der Tag vorab geplant oder eher spontane Erlebnisse?
Eher vorab geplant.
Ich plane auch lieber vorab.
Okay. Dann haben wir früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Auf jeden Fall früher Vogel.
Okay. Laptop oder Tablet?
Laptop.
Tablet.
Mhm. Videocall oder Meeting im Büro?
Videocall.
Meeting im Büro.
Okay, was hört ihr eher auf Spotify und Co.? Musik oder Podcast?
Musik.
Ich bin auch eher für Musik.
Okay, hoffentlich aber ab und zu auch unseren Podcast. Sehr gut. Wofür kauft ihr euch eher ein Ticket? Konzert oder Sportveranstaltung?
Konzert.
Sportveranstaltung.
Mhm. Wo würdet ihr da hingehen? Was wäre so euer absolutes Highlight, wo ihr euch mal unbedingt Ticket kaufen wollt?
Ich glaube, bei mir geht es eher so um Festivals. Aber da bin ich komplett frei, das, was es so gibt.
Bei mir ist es ganz klischeebehaftet Fußball.
Ah, okay. Gut, dann haben wir unsere letzte Frage. Lieber eine Woche ohne Netflix oder eine Woche ohne YouTube?
Eine Woche ohne YouTube.
Auf Netflix kann ich auch nicht verzichten, deswegen lieber ohne YouTube.
Alles klar.
Super, dann vielen Dank euch für die kleine Highspeed-Fragerunde. Dann lasst uns doch direkt einmal einsteigen in unser Hauptinterview. Ja, zu Beginn wollen wir einmal mit euch darüber sprechen, wie NextGen denn eigentlich konkret entstanden ist und welche Aspekte euch dazu motiviert haben, NextGen mitzugestalten. Jackie, vielleicht magst du als Mitinitiatorin einmal anfangen und erzählen, wie es überhaupt zu der Idee von NextGen kam.
Sehr gerne. Ja, das war ganz witzig. Ich glaube, das ist jetzt inzwischen ein knappes Jahr her. Da haben du, Licia und ich uns auf der Anga getroffen und uns gesehen und ganz arg gefreut, dass wir uns sehen und kamen ins Gespräch und haben dabei irgendwie so ein bisschen rausgefunden, dass es ja eine Seltenheit ist, dass man jemanden so in seinem Alter und vielleicht auch noch so eine weibliche Person auf so einer Veranstaltung trifft. Das ist ja meistens nicht so der Fall. Ja, und dann kamen wir da so ein bisschen ins Gespräch und vom einen ins andere und kamen dann zu dem Punkt, eigentlich wäre es doch ganz cool, wenn wir daran irgendwie versuchen, was zu ändern oder ja einfach eine Plattform für Leute wie uns sozusagen bieten oder ins Leben rufen. Und ja, nach der Veranstaltung kamen wir dann nochmal zusammen ins Gespräch, auch mit Alicia dann, und haben das Ganze nochmal ein bisschen ausarbeitet und ja, habe es dann auch bei mir in den Career-Werken mit reingenommen. Wir haben so ein bisschen gebrainstormt, weil bei uns ja auch sehr, sehr viele junge Leute da sind, die sich auch alle voll damit identifizieren konnten, und haben dann zusammen mit euch, dem Breko, dieses Netzwerk erarbeitet. Und das ging jetzt alles irgendwie so im Laufe des letzten Jahres. Es ist so ein bisschen, hat sich so dahin entwickelt, bis dann von eurer Seite klar war, hey, wir bekommen ein Panel auf den Fiber Days, was natürlich super cool gewesen ist. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann gedacht, okay, jetzt müssen wir dem ganzen Kind einen Namen geben. Haben dann Ende des Jahres angefangen, eine Marke zu entwickeln, Next Gen als Next Gen zu betiteln. Und ja, haben dann den Auftakt sozusagen für die Fiber Days dann oder bei den Fiber Days dann gefeiert mit diesem Panel, was du vorhin schon gesagt hast. Und danach noch ein Speed Networking gehabt, wo wir die Gelegenheit geschaffen haben, sich dann untereinander zu vernetzen. Und ja, war richtig, richtig cool, hat auch mega auf positiven Zuspruch gestoßen oder ist auf positiven Zuspruch gestoßen. Und ja, so kam es dazu.
Ja, es ist echt viel passiert im letzten Jahr und irgendwie super cool, dass das Ganze jetzt endlich aufgeblüht ist und zum Leben erweckt werden konnte nach den langen Vorbereitungen und wir auf den Fiber Days den Auftakt hatten. Ja, Manuel, du warst dann auch schon im letzten Jahr einer der ersten, den wir angesprochen haben, um Next Gen beim Auftakt zu begleiten. Einfach weil, so wie wir dich und die Metro Fiber kennengelernt haben, haben wir sofort an dich als Next Gen-Repräsentanten gedacht. Und was war denn dann aber für dich persönlich und auch für das ganze Team der Metro Fiber eigentlich ausschlaggebend, um zu sagen, da sind wir auf jeden Fall dabei und unterstützen?
Also grundsätzlich bin ich, glaube ich, ein sehr offener Typ und unterstütze sowas immer gerne. Aber ich hatte ja, bevor ich bei Metro Fiber eingestiegen bin, schon das Glück, vor allem auch dich, Alicia, bei der Summer School letzten Sommer in Mannheim kennenzulernen. Und da die ersten Kontakte in Form eines kleinen Netzwerks zu knüpfen. Nur das Problem an solchen Veranstaltungen ist ja immer, dass wenn man dann auseinandergeht, dass man sich oft aus den Augen verliert. Und als ihr dann auf mich zugekommen seid und mir erzählt habt, hey, wir planen ein Netzwerk zu gründen, fand ich das super, weil es einfach eine Gelegenheit ist, um in Kontakt zu bleiben und das eigene Netzwerk halt auch weiter auszubauen, gerade wenn man noch so relativ jung oder neu in der Branche ist. Wir als Metrofiber, wir sind zwar mittlerweile auch ein recht großes Team aus jungen und alten Kollegen, aber wir suchen nach wie vor auch immer noch nach qualifizierten jungen Nachwuchskräften und unterstützen halt sowas gerne, weil am Ende profitieren wir alle davon, wenn wir ein Netzwerk haben, wo wir uns alle untereinander austauschen können.
Ja, auf jeden Fall profitiert man davon, wenn man in dem Austausch zusammenbleibt und auch gemeinsam daran arbeitet, auch junge Nachwuchskräfte in der Branche zu fördern. Und Jackie, du hast es ja auch gerade angesprochen, Manuel, du auch. Bei den Fiber Days hatten wir tatsächlich zum Auftakt von Next Gen ein Panel zu dem Thema, wie die Branche attraktiver werden kann für junge Fachkräfte. Da habt ihr auch beide dran teilgenommen. Jackie, du hast zusammen mit Alicia ja die Moderatorinnenrolle ausgefüllt und Manuel, du warst als Panel-Teilnehmer dabei. Und neben euch waren auch noch ganz viele andere tolle junge Stimmen aus dem Next-Gen-Netzwerk mit dabei. Wir hatten zum Beispiel die Inga Öhl, Geschäftsführerin der TKRZ-Stadtwerke, mit an Bord. Toni Hammer, Geschäftsführer von Elektronik Hammer und damit Teil der Netzkontor Nordgruppe. Und wir hatten auch die Julia Gebert, die Leiterin Öffentlichkeitsarbeit beim Gigabit-Büro des Bundes, auch mit auf dem Panel, die übrigens auch schon in der ersten Folge von Echt Digital Vernetzt zu hören gewesen ist. Also ganz tolle Stimmen, mit denen wir gemeinsam hier ein ganz tolles Panel bei den Fiber Days auch gestalten konnten. Und bevor wir mit euch jetzt noch einmal tiefer in einige Punkte rund um das Panel einsteigen, fasst doch einmal vielleicht noch mal kurz zusammen, was für euch alles in allem die wichtigsten Erkenntnisse aus der Panel-Diskussion waren. Jackie, vielleicht magst du einmal starten.
Gerne. Also grundsätzlich war es schon am Anfang ziemlich positiv. Wir haben ja ganz kurz abgefragt, wie man sich so wohlfühlt oder wie so der aktuelle Stand in der Branche ist. Und da haben alle Panel-TeilnehmerInnen gesagt, dass sie sich übel in der TK-Branche wohlfühlen und dass sie das Arbeiten dort auch voll bereichernd finden. Also das ist schon mal als richtig positives Signal. Die TK-Branche kann scheinbar was als Arbeitgeber oder als Kreis, um dort zu arbeiten. Aber in dem Rahmen kam auch ganz klar raus, dass viele die TK-Branche gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Also ich glaube, der Zugang ist sehr, sehr schwer, um in die TK-Branche reinzukommen. Wenn man mal da ist, ist es toll und es ist cool und man ist gerne da. Aber ich glaube, der Weg dorthin ist, glaube ich, meistens der Knackpunkt.
Und Manuel, was ist aus deiner Sicht so das, was dir am meisten im Kopf geblieben ist bei der Panel-Diskussion?
Also ich fand grundsätzlich, war das erstmal ein starkes Format, um das Ganze ins Leben zu rufen. Und auch cool, dass ihr uns ermöglicht habt, da die Bühne auf den Fiber Days zu bekommen. So haben wir auch direkt eine coole Wahrnehmung gehabt. Was für mich am meisten hängen geblieben sind tatsächlich so die Aussagen von dem Toni. Weil ich finde, das, was er da beschrieben hat, das ist ja schon ein ganz anderes Level. Ich meine, das Handwerk, das leidet seit Jahren unter dem Fachkräftemangel. Er hat große Probleme mit dem Nachwuchs. Das hängt, glaube ich, wahrscheinlich auch damit zusammen, wie die Bezahlung in dem Bereich aussieht oder auch vielleicht die Haltung der Gesellschaft, was so das Thema Arbeit oder Work-Life-Balance angeht. Aber ich fand es einen sehr, sehr spannenden Austausch. Und ich fand auch spannend, was die Inga erzählt hat aus ihrem Stadtwerke-Kontext, weil ich das eine oder andere absolut nachvollziehen kann aus meiner Historie. Von daher war das wirklich ein gelungener Auftakt und es ist cool, dass wir jetzt darauf aufbauen können.
Das ist jetzt bei euch schon angeklungen und das fand ich auch besonders spannend, dass wir wirklich so vielfältige Gäste aus so unterschiedlichen Perspektiven und Bereichen hatten. Da hat man irgendwie ein sehr ganzheitliches Bild und so viele Aspekte zusammenbekommen und jetzt haben wir ja zum Glück noch ein bisschen Zeit, die alle zu besprechen gleich. Aber wir wollen noch einmal das Thema so ein bisschen einordnen, weil wir haben uns das Thema ja nicht ganz zufällig ausgesucht für das Panel, sondern Lisia hat es am Anfang schon gesagt, der Fachkräftemangel ist in der Glasfaserbranche ein wirklich akutes und aktuelles Thema. Und Mitte Februar hat die Initiative Fachkräfte für den Glasfaserausbau dazu auch Ergebnisse aus einer Umfrage veröffentlicht. Und zwar war das eine Umfrage mit 139 teilnehmenden Unternehmen. Und fast 80% haben dabei angegeben, dass sie in hohem oder mittlerem Maße einen Mangel an Fachkräften für die Arbeiten im Glasfaserausbau bemerken. Das ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl und spiegelt eine ziemlich kritische Situation wider, muss man sagen. Und das ja gerade jetzt, wo wir aktuell so dringend in Deutschland mehr Tempo denn je benötigen im Glasfaserausbau. Ja, und der Mangel an Fachkräften betrifft eben ganz besonders die jungen Fachkräfte und den Nachwuchs. Und genau deswegen haben wir euch ja auch zusammengetrommelt, denn wer könnte besser Antworten für diese Herausforderung liefern als die jungen Menschen selbst? Ja, und jetzt vielleicht nochmal aus eurer Sicht, was ist denn euer aktueller Blick als junge Menschen in der Branche, wenn ihr jetzt einen jungen Bewerber oder eine junge Bewerberin vor euch sitzen hättet, was würdet ihr ihm sagen, warum sollte sie oder er sich für die TK-Branche entscheiden? Manuel, starte du gerne mal.
Gerne. Also ich glaube, grundsätzlich gehört erstmal eine große Portion Mut dazu, was in vielen dieser Entscheidungen eine große Rolle spielt. Aber ich kann eigentlich nur wiederholen, was ich auch in der Panel-Diskussion gesagt habe. Das, was wir heute machen, ist, wir schaffen eine Infrastruktur, die für die nächsten 20 bis 30 Jahre Bestand haben wird. Das heißt, wir sehen wirklich, was wir schaffen. Und das ist eigentlich beeindruckend, ein Teil davon zu sein und somit die Digitalisierung Deutschland ein bisschen voranzubringen. Weil wir sind halt nun mal momentan so gesehen Schlusslicht im europäischen Vergleich. Und ich finde, die klare Botschaft an den Bewerber sollte sein, dass man mit uns beziehungsweise der Branche oder die Branche dabei sehr gut unterstützen kann, die Digitalisierung Deutschlands voranzubringen. Und auch was ich so im Kundengesprächen an Feedback bekomme, wenn ich über unsere Thematik mal so diskutiere, es ist nichts eingestaubt, es ist einfach was Neues, was geschaffen wird. Und die meisten Leute sind dem sehr offen gegenüber und dann doch sehr interessiert, wie als wenn sie sich immer wieder das Gleiche anhören, was wiederholt wird.
Ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Also ich würde sagen, die TK-Branche ist eine super interessante Branche. Egal, ob das jetzt aus technischer Sicht ist oder aus Vertriebs- oder Marketing-Sicht. Wie es Manuel gerade schon gesagt hat, es passiert super viel in der Branche und aktuell durch das Thema Glasfaser ist es zukunftsweisend und auch ein Stück weit zukunftssicher, weil wie es Manuel gesagt hat, man hat eben Einfluss auf das, was die Infrastruktur angeht in den nächsten Jahrzehnten. Deswegen, und ich glaube, man hat in seltenen oder wenigen Branchen so viel Möglichkeit, Einfluss drauf zu nehmen und mitzugestalten wie in der TK-Branche und ich denke, das macht es super interessant.
Ja, absolut. Also es klingt auf jeden Fall nach schon mal sehr überzeugenden Argumenten. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, wie sprecht ihr denn die jungen Leute dann überhaupt an? Weil ich meine, bis man erstmal eine Bewerberin oder einen Bewerber vor sich sitzen hat, ist es ja nochmal ein Stück Arbeit zu gehen. Habt ihr da irgendwelche Tipps und Tricks, wie es bei euch in den Unternehmen gelöst wird bezüglich der Ansprache? Oder sind euch auch aus dem Panel noch andere Beispiele in Erinnerung geblieben?
Ja, also bei uns ist es so, bei den Carrier-Werken, wir arbeiten ja grundsätzlich alle im Homeoffice. Das heißt, wir haben schon mal den ersten großen Vorteil, dass wir ganz deutschlandmäßig suchen können, weil wir nicht standortgebunden sind. Und wir machen es tatsächlich so, wir arbeiten mit einem ganz anderen Ansatz an Stellenausschreibungen. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere schon mal gesehen hat. Aber diese typischen mit einfach nur Text drunter oder so, die gibt's bei uns nicht. Wir haben das ziemlich witzig gestaltet, auch mit witzigen Bildern, witzigen Sprüchen, grafisch richtig cool aufbereitet, dass man ja zum einen merkt, dass wir nicht so nur nach 15 suchen und so ein bisschen out of the box so ein bisschen sind. Zum einen, um sich abzuheben, weil ich denke, also jeder kennt es, ich habe auch mal meine Bewerbungsphase gehabt, man kann es irgendwann nicht mehr sehen. Und damit sticht man natürlich heraus. Und ich finde, also ich persönlich, wenn ich sie so gesehen hätte, ich hätte mich direkt beworben. Also super bunt, richtig locker irgendwie aufbereitet. Und bei uns geht es auch darum, nur weil man es schon immer so gemacht hat, heißt es nicht, dass es jetzt weiter so ist. Also ich denke, jeder kennt diese Anschreiben, die halt einmal runtergeschrieben sind. Dann guckt sich der Bewerber einmal irgendwie kurz auf der Homepage um, schreibt den einen Absatz um und dann ist er aber ansonsten 1:1 genau gleich wie die anderen 20 Anschreiben, die er rausschickt. Ja, ob das sein muss, klar, man hat es schon immer so gemacht, aber ich denke, wir sind in einer Zeit, in der man das anders angehen kann. Und dementsprechend schreiben wir auch ganz offen in die Stellenausschreibungen rein, hey, dein Ziel ist es, uns zu überzeugen, wenn du das mit einem Video machst, wenn du das mit, keine Ahnung, eine Bildschirmaufnahme, einem Gedicht machst. Also lass deine Kreativität freien Lauf, überzeug uns, dass du ins Team passt, weil 0815 ist nicht unser Ding und wenn es deins auch nicht ist, dann passt du schon mal zu uns. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Ansatz, den ich jetzt sonst auch noch nirgendwo gesehen habe und das funktioniert auch echt gut. Also die Leute, die wir inzwischen ja zu unserem Team zählen dürfen, sind auch genauso. Also die passen mega zu uns, weil sie sich eben davon super angesprochen fühlen. Und wir haben auch mega viele gute oder positives Feedback bekommen und gesagt, hey, die ist hängen geblieben, die Stellenausschreibung. Und ich freue mich, dass ich deswegen dann auf das Unternehmen gekommen bin. Deswegen, das ist so ein Ansatz. Ich muss aber auch sagen, das ist so ein bisschen so der Punkt, die Leute halt da abzuholen, wo sie sind. Also wenn du nicht nur noch 15 bist und wenn du lieber was anderes machst und ein bisschen was Besonderes, dann springst du eben auf solche Stellenausschreibungen an. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, den Inga Öl im Panel gesagt hat, hol die Leute da ab, wo sie sowieso sind. Weil sie hat sich da so ein bisschen an die Techniker bei sich gehalten und gemeint, nur weil man es eben immer so gemacht hat, dass du im Bewerbungsgespräch mit einem Hemd da sitzt und fein rausgeputzt bist, heißt es nicht, dass es unbedingt sein muss. Also so ein Techniker für Systemintegration muss der im Hemd sich rausgeputzt haben oder wenn er sich im Hoodie oder im Pulli besser fühlt, darf er nicht auch einfach so kommen. Ich glaube, der Spirit ist, die Leute da einzusammeln, wo sie sind. Auch, dass Inga meinte, sie wollen die Nerds. Also die Gesellschaft, die vielleicht so ein bisschen verschrien sind, oh, die machen gar nichts und hocken die ganze Zeit nur zu Hause rum. Ja, genau, die brauchen wir her damit. Die fühlen sich in dem Gebiet wohl. Idealerweise klappen sie den Arbeitslaptop zu und klappen den privaten wieder auf und zocken noch eine Runde. Genau die wollen sie haben und genau so sprechen sie die Leute eben an, um genau die einzusammeln und auf sich aufmerksam zu machen.
Das klingt super gut. Die Leute da abholen, wo sie sind und auch die kreativen Ansätze im Bewerbungsprozess sind, glaube ich, ganz, ganz spannende Ansätze. Manuel, wie sieht es denn bei euch aus?
Ja, ich finde es auch ist eine gute Frage. Genauso wie der Bewerber auffallen muss in der Masse, müssen wir als Unternehmen natürlich auch auffallen. Aber du hast gerade gesagt, Lisia, fühl mal ein, wir hatten letztens mal eine Bewerbung auf dem Tisch. Die war aufgebaut wie so eine Startseite von so einem sozialen Netzwerk. Also mal absolut weg vom Schema F, richtig cool gemacht. Der Kollege hat nachher auch die Zusage von uns bekommen, startet jetzt auch zum 1.4. Aber wir von Metrofiber, wir gucken zum Beispiel halt auch gezielt auf branchenfremde Kandidaten, mich ja so ein bisschen eingeschlossen. Klar gibt es parallel zwischen Energiewirtschaft und Telekommunikation, aber am Ende bin ich ja eigentlich auch eher branchenfremd ins Unternehmen gekommen. Und wir suchen halt auch gezielt nach anderen Perspektiven und anderen Herangehensweisen, um davon halt auch zu lernen und das zu integrieren, weil nur weil man alles immer so gemacht hat, heißt es nicht, dass es auch immer richtig war. Und deswegen suchen wir halt gezielt diese Kandidaten und schauen auch, ob die Entwicklungspotenziale haben, ob die gemeinsam mit uns wachsen können. Darüber hinaus arbeiten wir zum Beispiel auch mit dem Netzwerk oder mit dem Verein Netzwerkchancen zusammen. Da fördern wir auch so ein bisschen die Diversität im Unternehmen, um uns darüber vielleicht auch so ein bisschen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Aber was ich auch im Panel ganz spannend fand, ist auch wieder der Toni, der es natürlich auf anderem Level hat, dass der halt wirklich frühzeitig tatsächlich sogar schon im Ausland Mitarbeiter anwirbt und die Kandidaten dann auch dabei unterstützt, die Sprachbarrieren zu überwinden oder auch das Leben in Deutschland, die Behördengänge dabei unterstützt, weil er einfach anders gar nicht mehr in der Lage ist, geeignete Fachkräfte für sein Unternehmen zu finden. Also das ist schon heftig, wenn man sich mit ihm mal länger unterhält, was der so erzählt.
Mhm. Ja, also jetzt bei euch und auch auf dem Panel kamen wirklich super viele interessante Ansätze zusammen, die alle so ein bisschen eins vereinen, nämlich, dass sie etwas neu gedacht und kreativ sind und versucht haben, mal über die Grenzen der Prozesse, die man sonst so kennt, hinauszugehen. Ja, und dadurch eröffnet man sich natürlich viele neue Optionen. Aber wenn man es dann mal geschafft hat, einen Bewerber oder eine Bewerberin zu gewinnen, geht es ja noch lange weiter. Und dann geht es darum, die richtigen Weichen zu stellen und die jungen Leute auch dauerhaft zu begeistern und zu halten. Was ist denn da aus eurer Sicht wichtig, um junge Menschen wirklich ins Unternehmen zu integrieren und ihnen so richtig nachhaltig ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen?
Also ich glaube, eine gute und menschenzentrierte Führung spielt da eine große Rolle. Je nach Eigenschaften und Qualifikationen sollte da auch ein persönliches Entwicklungsfeld vorhanden sein, dass man halt den Bewerbern oder den neuen Mitarbeitern auch aufzeigt, wie sie wachsen können. Und man sollte halt auch wirklich Entscheidungsfreiräume bieten, dass man sich kreativ einbringen kann und den ganzen Markt oder das ganze Umfeld mitgestalten kann. Weil ich glaube, das Zielbild sollte sein, dass man ein Arbeitsumfeld schafft, wo jeder akzeptiert wird. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man jemanden in seinem Team hat, der ein hohes Potenzial hat, viele Ideen und Vorschläge einbringt, aber diese einfach nicht umsetzt oder nicht wertschätzt. Und das kann ich mir vorstellen, ist auch oftmals der Grund, warum auch Kandidaten dann auch relativ früh wieder das Unternehmen verlassen. Und auch wenn wir uns jetzt zwar vielleicht immer noch als junges und innovatives Unternehmen bezeichnen, gibt es bei uns zum Beispiel keine Obstkörbe, womit so gefühlt nicht nur die Telekommunikation, sondern jedes Unternehmen mittlerweile wirbt. Aber wir versuchen einfach mehr und mehr auch so ein bisschen das Zwischenmenschliche zu sehen. Sei es einfach mal während der Arbeitszeit eine Partie Tischtennis zu spielen. Wir fördern auch sehr stark Aktivitäten außerhalb des Arbeitsumfelds. Wir machen zusammen sportliche Aktivitäten, wir nehmen an Läufen teil. Wir machen regelmäßig Teamdrink-Abende, wo wir mit allen Kollegen nochmal nach Feierabend unterwegs sind. Und wir führen tatsächlich dieses Jahr unser erstes Offsite-Event durch. Also wir versuchen uns da schon in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, einfach abzuheben.
Ja, ich kann mich da grundsätzlich nur anschließen. Ich denke, es ist super wichtig, dass man vom sozialen Aspekt aus sich wohlfühlt. Also da zählt aber dann viel dazu. Also klar, mit den Kollegen musst du gut klarkommen. Und gerade solche Themen, wie Manuel angesprochen hat, finde ich super cool. Ich finde aber auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, klarzumachen, dass man eine gesunde Fehlerpolitik hat. So, also das ist, kenne ich selber aus meiner Vergangenheit, wenn die Führungsebene gut mit Fehlern oder wenn du selber Fehler machst, gut damit umgeht, schaffst du damit schon mal die Weichen, dich selber weiterzuentwickeln und mehr Verantwortung zu übernehmen, weil du dich eben auch traust, wenn wegen Kleinigkeiten oder kleinen Fehlern irgendwie ein Riesenfass aufgemacht wird oder die Welt untergeht und dir das dann eben so verkauft wird, vor allem wenn du noch relativ jung bist, glaubst du das ja auch. Da sind, keine Ahnung, wenn da mal Bestellung für 300 € schief geht, ist dein Tag erstmal gelaufen, obwohl dir vielleicht irgendwie eine Führungskraft, die da vielleicht ein bisschen anders ausgerichtet ist, sagt, das sind 300 €, mach dich nicht wild. Ja, guck halt beim nächsten Mal, dass es ein bisschen besser läuft, aber davon geht die Welt nicht unter. Und ich denke, wenn das offen gelebt wird und gesagt wird, hey, entwickel dich, übernimm Verantwortung, genau das Potenzial eben zu haben, Verantwortung zu übernehmen, genau wie es Manuel auch schon gesagt hat, das zu haben und zu wissen, okay, ich habe theoretisch ein Sicherheitsnetz, die Welt geht nicht unter, ich kann immer jemanden fragen und wenn doch mal was schief geht, dann macht man es beim nächsten Mal besser und lernt aus. Und ich denke, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz cooler Weg, um tatsächlich Interesse da zu behalten und die Leute auch zum Dableiben zu bewegen.
Das klingt auf jeden Fall nach super guten Ansätzen und total spannend, was ihr jetzt auch erzählt. Fehlerkultur und auch Verantwortung übergeben, aber auch die Möglichkeit halt auch dazu schaffen, auch mal Fehler machen zu dürfen und drüber zu sprechen, wie es besser läuft. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, wie sah es denn bei euch persönlich aus, als ihr eure Jobeinstiege genau vollzogen habt? Wie wurdet ihr da wahrgenommen und auch jetzt? Ich meine, ihr habt ja jetzt auch verantwortungsvolle Positionen übernommen. Wie wurdet ihr aus eurer Sicht als junge Mitarbeiter, aber auch oder als Führungskräfte wahrgenommen und welche Herausforderungen gab es da für euch?
Also ganz grundsätzlich, als man mit dem Beruf angefangen hat, war es ja, ich habe es ja gerade schon angerissen, schon relativ kritisch, gerade mit der Fehlerkultur, das waren aber andere Branchen. Also ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass es jetzt in der TK-Branche mal nicht der Fall ist. Ich denke, das sollte da auch ein sensibilisiertes Thema sein. Aber seitdem ich in der TK-Branche bin, jetzt wie es Alicia am Anfang auch schon gesagt hat, jetzt das vierte Jahr, muss ich sagen, ich habe ziemlich Glück gehabt. Also ich war jetzt in 2 verschiedenen Unternehmen und die waren wirklich alle relativ jung. Auch von der Führungsebene relativ jung, nicht sehr alt eingesessen so. Deswegen, die hatten an sich schon andere Ansichten und so ein bisschen, ja, eben gerade diese Fehlerpolitik. Und ab da wusste ich dann, hey, es geht ja auch so. Okay, ich muss mich nicht irgendwie, ja, komplett verbiegen und ich muss nicht super, super Angst haben, wenn irgendwie mal doch was schief geht, aber ich kann nicht was trauen. Und deswegen hatte ich da wirklich mega Glück. Ich habe also nicht das Gefühl, dass irgendwie aufgrund meiner Person, dass ich jung gewesen bin, dass ich weiblich gewesen bin, irgendwie mega die Herausforderung hatte, besondere. Ich denke, die höchste oder die größte Herausforderung beim Einstieg in die TK-Branche war das technische Thema, also weil es halt komplett was anderes ist. Ich komme ursprünglich aus der Schweißerbranche, bin dann in der Kosmetikbranche gelandet und jetzt eben in der TK. Ich hatte halt gar keine Ahnung. Ich wusste am Anfang nicht mal, dass es die TK-Branche gibt. Ich denke, das war der größte Punkt und die größte Herausforderung, da irgendwie Anschluss zu finden, durch diesen Dschungel an technischen Begriffen und so weiter durchzuschauen. Ich bin noch dabei, mich durchzuschlagen, also ich bin immer noch nicht fertig und nicht angekommen, aber ich denke, das war so die am Anfang die größte Herausforderung. Beim Thema Führungskraft, seitdem ich das jetzt bin, seit letztem Jahr, muss ich sagen, das war bei uns tatsächlich ein schleichender Prozess. Die Karrierewerke gibt es ja erst in Anführungsstrichen seit 21 und da war ich eine der ersten Mitarbeiterinnen. Das heißt, das Marketing-Team hat sich sozusagen jetzt, nachdem es gewachsen ist, um mich drum entwickelt. Das heißt, ich war sowieso immer die erste Ansprechpartnerin, weil ich eben am längsten da gewesen bin. Deswegen war es eher, wie gesagt, ein schleichenderer Prozess und deswegen wird es auch super angenommen. Und wie gesagt, meine Mitarbeiter sind alle circa so alt wie ich. Das funktioniert schon echt gut. Aber ich weiß eben auch, ich habe großes Glück gehabt, das ist nicht selbstverständlich, aber bin froh, dass es so gelaufen ist.
Es klingt auf jeden Fall gut, dass du da auch so ein gutes Umfeld dann auch bei dir, bei den Career-Werken hast und dir auch viel Vertrauen gegenübergebracht worden ist. Auch nochmal Stichwort Fehlerkultur, dass das auch in Ordnung ist. Und ich glaube, ja, die technischen Hürden, die hat man dann vielleicht in der Branche, aber ich glaube, das kommt dann auch alles definitiv nach und nach. Manuel, jetzt würde mich nochmal interessieren, wie es bei dir gelaufen ist und vielleicht auch nochmal speziell mit dem Blick da drauf, du bist ja vorher im Stadtwerke-Umfeld gewesen. Da würde mich auch interessieren, siehst du da auch Unterschiede zwischen den Stadtwerken und jetzt der Metro-Fiber?
Also grundsätzlich muss ich erstmal euch beiden recht geben. Diese technische Expertise, das war für mich auch die größte Herausforderung am Anfang oder die mich am meisten beschäftigt hat. Aber der Vorteil, den ich vielleicht dann wiederum auch bei uns hatte, wir haben natürlich einige Kollegen, die branchenfremd sind. Man ist dann nicht alleine am Anfang. Und am Ende ist es auch gar nicht so komplex. Also wenn man sich das mal ein bisschen mit befasst und auch mit diesen ganzen Fachbegriffen, dann passt das eigentlich relativ schnell. Beziehungsweise mittlerweile würde ich sagen, bin ich da auch jetzt nach gut 6 Monaten doch sehr, sehr fit in diesen ganzen Themen. Aber für mich war klar, ich habe von Anfang an halt ein großes Vertrauen entgegengebracht bekommen. Man hat eigentlich so ziemlich das, was meine Erwartungshaltung war, von Anfang an auch wirklich abgedeckt. Also das Anforderungsprofil, über das wir am Anfang gesprochen haben, deckt sich auch mit den Aufgabenbereichen, die ich mittlerweile übernommen habe. Im Vergleich zum Stadtwerke-Kontext finde ich es relativ schwierig, da einen Vergleich aufzustellen. Was ich aber vielleicht sagen kann, ist, dass dadurch, dass wir so ein junges und dynamisches Unternehmen sind, dass die Erwartungshaltung und Anforderungen sehr deckungsgleich waren und dass wir halt stark auf eine menschliche Zentrierung setzen und darauf achten, dass es eine gute und authentische Führung im Hause ist. Und einen fairen Vergleich zu Stadtwerken herzustellen, halte ich in dem Zusammenhang für sehr schwer, weil es doch dann extrem unterschiedlich ist.
Okay, dann nehmen wir das so hin. Vielen Dank, dass ihr eure so persönlichen Erfahrungen jetzt gerade mit uns geteilt habt und natürlich sehr schön, dass ihr auf so ein gutes Umfeld jeweils gestoßen seid und jetzt Teil unserer Branche seid. Was Jackie und mich in der Panel-Vorbereitung, gerade auch nach dem Vorgespräch, nachdem wir wirklich mit allen noch mal ein bisschen detaillierter uns ausgetauscht hatten, umgetrieben hat, war, dass wir dann festgestellt haben, dass letztendlich alle, ja, die an diesem Panel beteiligt waren, nur zufällig oder durch persönliche Kontakte in der Glasfaserbranche gelandet sind. Also niemand aus dieser Runde hatte die Branche während der Schule oder der danach folgenden Ausbildung, welche auch immer das war, auf dem Schirm. Und andere Branchen waren aber durchaus präsent, haben sich auch aktiv vorgestellt, etc. Und deswegen hatten wir uns dann auch kurzfristig entschieden, ja, dieses Thema auch für das Panel noch mal ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen und wollen das auch heute noch mal mit euch besprechen. Was könnte man denn in euren Augen tun auf den Ausbildungswegen von Schule über Berufsschulen und Universitäten, um die Branche für junge Leute attraktiver und zugänglicher zu machen? Und wie kann die Branche hier gegebenenfalls auch konkret mitarbeiten?
Also ich glaube, das ist nichts Neues, aber man muss einfach schaffen, einen frühen und attraktiven Einstieg zu gewinnen, sei es über Schulpraktika, studentische Aushilfskräfte, weil natürlich der Wettbewerb nimmt nicht nur beim Glasfaser zu, insbesondere auch bei Fachpersonal, auch bestes Beispiel da wieder der Toni. Wir haben tatsächlich ein, zwei Beispiele, wo wir eigentlich sehr erfolgreich früh auf Kandidaten gesetzt haben. Wir arbeiten auch viel mit Praktikanten und Werkstudenten zusammen und schauen uns deswegen schon früh an, welches Potenzial ist da vorhanden. Und wir haben tatsächlich mittlerweile 2 Praktikanten mittlerweile in feste Arbeitsverhältnisse übernommen und schauen deswegen schon früh, haben eine hohe Erwartungshaltung an Praktikanten und auch an Studenten, weil wir einfach sagen, wenn die sich etablieren, sind das halt die Nachwuchskräfte für uns. Und dann freuen wir uns, wenn die früh einsteigen und wir sie perspektivisch dann im besten Fall auch in eine feste Anstellung übernehmen können.
Ja, ich denke tatsächlich auch, dass man relativ frisch einsteigen muss oder beziehungsweise bei Menschen, die halt relativ jung sind. Ich glaube, wir haben es im Panel auch besprochen, gerade die Berufsbilder. Also es ist so ein bisschen so ein Dschungel an Berufsbezeichnungen, die passen aber nicht so richtig für die Ausbildungsberufe, die man vielleicht in der Branche bräuchte oder sind eben nicht richtig fokussiert oder darauf fokussiert. Und ich glaube, das macht das Ganze relativ schwierig. Und der Fokus ist halt immer ganz klar, also bei mir in der Ausbildung war es damals so, dass man da ganz klar der Bankensektor, die Industrie, vielleicht noch irgendwas Soziales, war immer irgendwo mit dabei, aber die TK-Branche halt nicht. Und ich hatte auch ewig lang keine Ahnung. Ich kam da, wie gesagt, auch selber über persönliche Kontakte rein. Ich wusste gar nicht, dass es die TK-Branche gibt. Also damit hat man sich halt nicht auseinandergesetzt. Ich bin jetzt auch kein Technikprofi so, der sich dann sonst damit irgendwie auseinandergesetzt hätte. Deswegen, ja, war das für mich einfach nicht präsent. Und ich glaube, dass man im Rahmen von Ausbildungsberufen, also gerade wenn Leute sich eben Gedanken machen, und das habe ich damals auch, aber ich habe sie trotzdem nicht gefunden, die TK-Branche, oder hatte sie nicht auf dem Schirm, aber gerade wenn man an dem Punkt ist, dass man gerade seinen Schulabschluss macht, in welcher Form auch immer, dass man dann eben vermehrt auf Ausbildungsmessen beispielsweise oder an Berufsschulen geht, Informationstagungen macht, sei das von einzelnen Unternehmen, sei das von Verbänden aus der Branche, sei das aus neuen Netzwerken oder Ähnlichem, dass man da einfach ein bisschen mehr den Fokus sieht. Und tatsächlich, also dieses Thema Berufsbilder finde ich tatsächlich auch relativ wichtig, weil ich weiß noch, ich habe damals so ein großes Buch gehabt, wo alle möglichen Ausbildungsberufe und alles Mögliche drin gewesen ist, aber wenn da halt nicht das so formuliert ist, dass man es versteht und dass man weiß, was man damit anfangen soll, ist man meistens dann einfach schon mal raus, weil man hat ja 3000 Seiten gefühlt, dann guckt man sich das halt nicht genauer an. Und ich denke, da sollte einfach so ein bisschen, ja, der Dschungel gelichtet werden und ein bisschen klarer der Part gemacht werden, auch vielleicht Online-Kampagnen oder so, weil man muss eben außerhalb der Branche suchen, weil wenn man mal drin ist, hat man ja schon, dann ist es gut, aber man muss erstmal den Zugang dazu finden.
Vor allem brauchen wir uns da gar nicht zu verstecken. Wenn man sieht, wie viele Akteure am Markt sind, wir sind ja eigentlich so eine große Branche, ich weiß nicht, wie viele sind bei euch organisiert, wie viel mit diesen Unternehmen, das ist ja auch schon eine hohe Dreistelligkeit.
Fast 500.
Ja, also von daher, wir haben ja Riesenpotenzial. Also
absolut, da stimme ich euch komplett zu. Aber trotzdem ist, glaube ich, noch viel Kommunikation auch nach außen erforderlich. Kommunikation auch gerade schon vielleicht in Schulen, auch an Universitäten oder auch schon vorher, um auch gerade die jungen Leute darüber aufzuklären, dass wir eine tolle Branche sind, in der es sich auf jeden Fall auch lohnt zu arbeiten und was auch schon wirklich Spaß machen kann. Ja, zum Abschluss wollen wir noch einmal ein bisschen rauszoomen und auf Next Gen insgesamt schauen. Es gibt besonders für dieses Jahr schon einige Planungen für die nächsten Impulse und Events. Was ist euch beiden denn besonders wichtig für die Zukunft von Next Gen und worauf freut ihr euch denn besonders?
Also ich habe gefühlt von den Cyber Days immer noch einen Höhenflug von dem ganzen positiven Feedback. Ich wusste, dass es gut angenommen wird oder ich dachte schon, okay, das wird schon echt eine coole Initiative, aber dass es so viel positives Feedback gibt, war mir, ja, das habe ich mir nicht zu träumen gewagt. Deswegen bin ich ja, froh, dass es so gelaufen ist. Und deswegen ist jetzt, glaube ich, der nächste Ansatz, das Ganze nicht abreißen zu lassen, sondern weiter dran zu bleiben, weitere, ja, Events, Projekte zu planen. Da ist auch schon einiges in Planung. Wir überlegen, ein Sommerfest zu organisieren und sind da noch so ein bisschen am Plan, an den Daten, an den Rahmenbedingungen und auch noch ein paar andere Themen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall weitere Pläne. Man wird weiterhin vom Netzwerk hören. Und wie gesagt, also man hat gesehen, der Zuspruch, die Resonanz, die ist da. Wir haben den Nerv der Zeit getroffen. Und ich denke, jetzt müssen wir noch schauen, dass wir ja da weiter dranbleiben, Mehrwerte bieten und das Netzwerk weiter ausbauen. Und ich denke, das wird ein ganz cooler Weg.
Ich finde auch, also wir haben jetzt, oder vor allem ihr habt jetzt einen coolen Einstieg geschafft. Wir haben jetzt ein relativ hohes Level. Da müssen wir dranbleiben. Das darf nicht einschlafen. Also sprich, das Netzwerk muss weiterleben, muss gefüllt werden. Und wenn dann jetzt hoffentlich bald, was du sagst, dass Jackie das Sommerfest stattfindet, freue ich mich schon drauf. Dann müssen wir halt auch weiter ordentlich die Werbetrommel rühren, dass das, was ihr jetzt den Grundstein für gelegt habt, dass das auf jeden Fall weitergeht.
Ja, genau. Also wir, Lisi und ich, wir beide freuen uns auch schon echt riesig auf das, was noch ansteht dieses Jahr. Wir können nämlich schon mal noch ein bisschen weiter den Ausblick wagen. Also klar, wir sind an dem Sommer-Event und Sommerfest dran, wo es jetzt ganz bald News zu gibt. Aber es stehen auch noch zwei weitere Veranstaltungen dieses Jahr im Raum. Das heißt, es wird wirklich sehr regelmäßig die Möglichkeit geben, sich auch in Präsenz zu treffen und zu vernetzen. Und dazu gibt es auch noch den ein oder anderen Impuls, abseits von den Präsenzveranstaltungen. Also es ist wirklich einiges in der Planung und ich glaube, wir können uns alle sehr, sehr doll darauf freuen. Und auch einmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer noch, wer zu den nächsten Impulsen und Events von Next Gen auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich übrigens sehr gerne für den E-Mail-Verteiler von Next Gen anmelden. Den Link zu der Anmeldung gibt es auch in der Podcast-Beschreibung. Ja, und liebe Jackie, lieber Manuel, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei uns zu Gast wart und eure Ansätze für die Stärkung von jungen Menschen unserer Branche und auch wirklich eure ganz persönlichen Erfahrungen geteilt habt. Der Austausch hat uns total viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dabei gewesen zu sein. Hat super viel Spaß gemacht.
Herzlichen Dank. Ich fand auch, es war sehr cool. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Jetzt folgt der Breko News Check.
Und damit sind wir auch schon beim letzten Teil unserer heutigen Folge angekommen, dem Breko News Check. Und dazu begrüßen wir wieder ganz herzlich unseren Breko-Geschäftsführer Dr. Stefan Albers. Lieber Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Ja, Stefan, in unserem letzten News-Check haben wir ja schon wie einige Male über das Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz gesprochen. Und wir hatten beim letzten Mal gehofft, dass wir diesmal schon Neuigkeiten mit dir besprechen können. Aber das ist nicht der Fall, oder?
Ich muss euch enttäuschen. Es ist eine Never-Ending-Story. Es gibt immer noch keinen Kabinettsbeschluss des Netzausbaus. Ich betone Beschleunigungsgesetzes. Also wir müssen definitiv beim Glasfaserausbau schneller sein als hier im Gesetzgebungsverfahren. Ich kann nicht nachvollziehen, was da gerade los ist. Wir warten, wie gesagt, immer noch auf den Kabinettsbeschluss.
Genau, mal gucken, wann das Warten endlich ein Ende hat. Aber in der Zwischenzeit gibt es ja auch noch genügend andere Themen, die uns umtreiben. Also langweilig wird uns definitiv nicht. Ja, Stefan, welche Themen treiben dich denn jetzt am Ende des ersten Quartals besonders um und werden uns in den nächsten Monaten weiter ganz maßgeblich beschäftigen?
Also um den flächendeckenden Glasfaserausbau in Deutschland bei ja deutlich erschwerten Rahmenbedingungen auf Kurs zu halten, ist es für uns und für den Breko von allergrößter Bedeutung, dass schnellstens insbesondere drei Dinge geregelt werden. Erstens, und das liegt mir besonders am Herzen, der sofortige Stopp des strategischen Doppelausbaus der Deutschen Telekom. Viele Marktteilnehmer wissen, inzwischen liegen über 307 Fälle von Doppelausbau bei der Monitoringstelle der Bundesnetzagentur vor. Und das Digitalministerium hat uns Transparenz versprochen. Und das Thema ist jetzt der von der Bundesnetzagentur entstellte Monitoringbericht, den es ja bereits gibt, der im Entwurf vorliegt, der wird seit vielen Wochen zurückgehalten im Ministerium, im Digitalministerium. Das ist für uns völlig unnachvollziehbar. Und wir haben das Thema jetzt auch eskaliert, weil wir keine andere Chance mehr gesehen haben, weil wir dringend hier die Transparenz brauchen, weil wir sehen hier doch ganz klar in den vielen Fällen den strategischen Ansatz der Telekom durch Doppelausbau den alternativen Netzbetreibern das Leben deutlich zu erschweren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, der Monitoring-Bericht, der ist wirklich mehr als überfällig. Das heißt, ganz konkret erhoffst du dir, dass wir zeitnah diesen Bericht sehen und dann auch ins Handeln kommen, oder?
Ja, wir haben jetzt jüngst in dieser Woche das eskaliert, politisch eskaliert. Wir haben auf die Dringlichkeit des Themas hingewiesen, unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, dann unseren Finanzminister Christian Lindner und natürlich den zuständigen Minister Wissing, unseren Digitalminister, und haben das in einem Schreiben, was wir zusammen mit VAT und Anga aufgesetzt haben, um die Bedeutung deutlich zu machen. Das haben wir diese Woche verschickt und wir bleiben am Ball und wir bleiben am Drücker und wir werden nicht locker lassen. Da muss jetzt Transparenz rein und wir haben einen Vorschlag auch unterbreitet, wie man dieses Thema relativ einfach lösen kann.
Ja, definitiv. Dann werden die Vorschläge tatsächlich hoffentlich bald gehört und wir kommen hoffentlich bald mit dem Thema voran. Welche Themen sind dir denn noch wichtig aktuell?
Ja, zweitens und nicht minder wichtig ist, dass wir endlich ein Konzept bekommen für eine marktkonforme Kupferglasmigration. Die Telekom darf nicht strategisch ihre Kupfernetze da abschalten, wo sie selber ausgebaut hat, und überall da, wo der Wettbewerb Glasfasernetze ausgebaut hat, hält sie die Kupfernetze ad infinitum aufrecht. Das kann und darf so nicht sein. Das Missbrauchspotenzial ist viel zu groß. Auch das haben wir klar bei der Bundesnetzagentur adressiert. Und die Bundesnetzagentur muss handeln. Und handeln heißt, sie muss ein Konzept erstellen, wie eine marktkonforme, eine marktgerechte Kupferglasmigration funktioniert. Und das ist übrigens kein Hexenwerk.
Was sind denn die konkreten Punkte, die dir bei so einer marktgerechten Kupferglasmigration wichtig wären?
Ja, es muss eine Symmetrie hergestellt werden und wir haben uns da sehr viel Arbeit gemacht und haben der Bundesnetzagentur da Schützenhilfe gegeben sozusagen. Wir haben ein Konzept vor kurzem im Vorstand verabschiedet, wie das symmetrisch funktionieren kann, dass also auch dort die Netze abgeschaltet werden, wo alternative Netzbetreiber ein Glasfasernetz ausgebaut haben, dass da auch das Kupfernetz abgeschaltet wird und nicht nur dort, wo die Telekom es für richtig hält, wo sie selber ausgebaut hat. Das Konzept liegt vor und das führt dann zu dieser von mir angesprochenen Symmetrie. Und das ist im Interesse aller, dass wir hier zu einer raschen Lösung kommen und dass am Ende alle Menschen in Deutschland auf den hochleistungsfähigen Glasfasernetzen bedient werden können.
Ja, dann hoffen wir wirklich auf diese rasche Lösung. Und du hast aber gerade angesprochen, es gibt noch ein drittes Thema, was dich umtreibt. Welches ist das denn?
Ja, das ist das Thema Diensteanbieterverpflichtung. Und da ist auch eine Menge inzwischen in Bewegung gekommen. Wir setzen uns ja dafür ein, dass der Wettbewerb im Mobilfunk, wir haben ja im Grunde nur drei oder jetzt in zukünftig vier große Netzbetreiber, dass hier mehr Wettbewerb reinkommt und der wird dadurch ermöglicht, dass Dienstanbietern Vorleistungsprodukte zeitnah angeboten werden, damit sie selber in den Markt gehen können und dann für mehr Wettbewerbsvielfalt sorgen können. Das gab es schon mal, eine echte Dienstanbieterverpflichtung bis vor einigen Jahren, die gibt es jetzt nicht mehr und das ist ein deutliches Hindernis für mehr Wettbewerb. Also setzen wir uns für diese Dienstanbieterverpflichtung ein. Die Bundesnetzagentur kann das so entscheiden im Rahmen der nächsten Frequenzvergabe, die ansteht. Und wie gesagt, da ist eine Menge Bewegung reingekommen. Mit unserem Vorschlag kriegen wir immer mehr Zuspruch auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene.
Wir haben ja auch vor circa einem Dreivierteljahr hier im Podcast schon mal eine ganze Folge dem Thema gewidmet und in der Folge 2 dann über die auslaufenden Frequenzzuteilungen zum 31.12.2025 und die damit verbundenen Forderungen, die wir stellen, gesprochen. Was ist denn seitdem nochmal konkret passiert und was ist jetzt der aktuelle Stand? Warum ist nochmal Bewegung in die Sache gekommen?
Ja, Bewegung ist reingekommen durch ein Gutachten des WIG im Auftrag der Bundesnetzagentur. Und da wurde rosarot, in rosaroten Farben beschrieben, Mensch, Wettbewerb funktioniert doch alles sowohl für die Endkunden als auch im Vorleistungsmarkt. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, ist ganz schlechte Qualität. Wir haben uns damit sehr intensiv auseinandergesetzt mit diesem Gutachten und waren wirklich entsetzt über die Qualität. Er spiegelt überhaupt nicht die Marktverhältnisse wider. Ich habe hohe Wertschätzung für das WIG, das in den vergangenen Jahren viele, viele Gutachten, gute Gutachten erstellt hat, die auch nicht immer in unserem Sinne waren. Aber hier ist nicht gut gearbeitet worden. Wir haben Gegengutachten in Auftrag gegeben und Professor Deventer, den wir damit beauftragt haben, der hat sogar davon gesprochen, dass hier auch tendenziös gearbeitet wurde. So konnten wir das nicht akzeptieren. Letzte Woche war die Beiratssitzung der Bundesnetzagentur, da lag unsere Gegenstellungnahme vor. Die hat dort auch, ist auf gute Resonanz gestoßen und wir sind doch jetzt zunehmend optimistisch, dass das alles nicht mehr ignoriert werden kann und dass im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher übrigens mehr Wettbewerb erzeugt wird. Und da ist das erforderlich, was wir schon mal hatten, was gut funktioniert hat, eine sogenannte echte Diensteanbieterverpflichtung, damit wir hier noch mehr und vielfältige Produkte anbieten können.
Ja, super. Vielen Dank nochmal für die Erläuterung dazu, Stefan. Wirklich viele spannende Themen, die uns umtreiben, auch im nächsten Quartal und wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber hinaus. Vielen Dank, dass du wieder in unserem heutigen News-Check dabei gewesen bist. Und danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute bei der Folge wieder dabei waren. Abonnieren Sie sehr gerne unseren Podcast, um immer von neuen Folgen zu erfahren. Zu unseren Themen und Gesprächen aus dem Podcast freuen wir uns natürlich wie immer auch über Feedback. Dazu erreichen Sie uns am besten per E-Mail unter info@echtdigitalvernetzt.de. Bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut.
Das war Echt Digital Vernetzt, der Breko-Podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.